Dritte Erinnerung. Licht und Schatten. Licht und Schatten, philosophierte Alicia kurz, trank ihren Wein ebenfalls in einem Schluck und stand auf. »Mir war nie wohl mit Alkohol«, dichtete Erik in Gedanken und fühlte, besser nicht zu sprechen. René und Alicia waren schon nach draußen gegangen und warteten dort gemeinsam auf Erik. Er dachte kurz ans Bezahlen und schaute in Richtung Küche. Aber der einäugige Hahn rief ihm zu, »Ist schon erledigt. Du solltest keine Zeit verlieren, Kleiner.« Erik wunderte sich über gar nichts mehr. Er folgte René und Alicia, die ihm fast wegzulaufen schienen. Er hoffte, im Plumpsklohäuschen endlich Antworten zu finden. Auf den gesuchten Auserwählten hoffte er nicht. Zu groß war seine Angst, wieder im Kinderheim aufzuwachen.
»Ich würde jetzt schnell hinterher, so wie der Wirt gesagt hat. Obwohl, warte, was ist mit dem Franzosen?«
René drehte sich um und rief, »Otnoga, en lieu magique!« Erik torkelte ihnen nach und fiel beinahe die Stufen hinunter. »In der Tat, Otnoga ist magisch!« rief Erik wütend lallend und fast fallend. Diese Magie zeigte sich auch im geheimen Treffpunkt, zu dem ihn Alicia führte, das Plumpsklohäuschen hinter dem Haus. Im Stile von Kires Zeichnungen war etwas in die Tür des Häuschens geritzt, ein Schmetterling. Erik liebte Schmetterlinge. Alicia sah seine Begeisterung. Kires Gefolge hat das in die Weizenfelder getreten, so dass es aus der Luft zu erkennen war.
Wer weiß, wem sie damit ein Zeichen gegeben hatten. Mir kommt ein Heißluftballon in den Sinn.
Die Tür stand einen Spalt auf. Erik wagte einen Blick hinein und erkannte kein Klo. Stattdessen fand er schlafende Schmetterlinge im Kerzenschein. Er konnte dies alles zuerst nicht glauben und schon gar nicht gedanklich verarbeiten. Selbst wenn er die Zusammenhänge noch nicht verstand, hatte er das Gefühl, in Kürze auf eine tiefe Wahrheit zu stoßen. Als sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah er inmitten der Schmetterlinge auch Alicia und René. Sie warteten offenhörlich auf ihn, denn sie sprachen kein Wort, bis ich die Tür mit meinem Schnabel weiter öffnete. Der von außen recht kleine Raum schien von innen viel größer. Das Plumpsklo entpuppte sich als große Laube. Die weiterhin geöffnete Tür ließ Restlicht in den hohen Raum. Erik staunte über die Größe und unzählige Falter. Trotzdem ließ ihn etwas, das er schon lange unterdrückt hatte, nicht los und wollte nun heraus. Ohne zu viel von sich zu verraten, fragte Erik, »Wo sind Zack, Kire und ihre Schwester?« Alicia antwortete mit einem Befehl. »Komm rein und schließ die Tür. Die Schmetterlinge schlafen doch noch.«
»Ich kann auch hineinsehen und bin drin. Das ist echt so, wie du beschrieben hast.« »Viel größer, als es von draußen aussieht, genauso wie in unserer Litfaßsäule.«
Darauf achtend, dass kein Schmetterling aufgewacht war und vielleicht jetzt im Türrahmen saß, zog Erik vorsichtig die Laubentür zu. Im selben Moment, vielleicht vom Windzug, erloschen die Kerzen und es war stockfinster.
»Solch eine Finsternis habe ich noch nie erlebt.«
»Ja, immer war Restlicht dagewesen. Vom Mond, von auf- oder untergehender Sonne, von Lampen, Kerzen oder von Glühwürmchen. Du musst deine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Du nimmst ihr die Macht, wenn du sie durchschaust. Es gibt dort mehr zu sehen als vermutet. Und oft findest du in der Dunkelheit Dinge, die du verloren hast.« »Klingt falsch«, rief Erik und wiederholte etwas, das Frau Horatio ihm im Heim gesagt hatte. »Folge immer dem Licht.« »Nur Motten fliegen direkt ins Licht«, erwiderte Alicia. »Elissa«, nuschelte René. »Natürlich ist er es«, fügte Alicia hinzu.
»Wissen Sie, wer er ist? Oh, ich erkenne jetzt Schmetterlinge, die eigene Lichtquellen haben. Ich kenne dies aus der Schule. Biolumineszenz.«
Alicia lachte. »Ein Bruchteil dessen, was wir sehen, ist biologisch. Du siehst Restlicht von Erinnerungen.« Zum Beispiel an die Kinder von hier. Es ist auch ein Schmetterling aus dem Zirkus darunter, der hier gastierte. Jeder trägt ein oder mehrere zusammenhängende Erlebnisse mit sich.
Hat sie mit mir gesprochen? Kann sie mich vielleicht doch sehen? Jetzt traue ich mich kaum, mich zu bewegen, um die Schmetterlinge nicht aufzuwecken. Aber die brauchen doch auch Sonnenlicht, sonst fallen Schmetterlinge in eine Art Starre, wie im Winterschlaf. Und wenn dieser Schlaf zu lange andauert, wachen sie nicht mehr auf. Das hat mir Hannah von der Brockenbande erzählt. Und dann gehen ja alle Erinnerungen verloren.
Ich weiß, was du meinst, Luke. Natürlich ist es Sommer und die Schmetterlinge müssen nur in die Sonne fliegen. Sie haben ja auch wichtige Aufgaben in der Natur und benötigen ihre Freiheit. Aber sie waren während des Krieges in der Außenwelt nicht mehr sicher. Etliche wurden schon ihres Lebens beraubt und damit auch der Erinnerungen.
Wer hat denn ein Interesse daran, Schmetterlinge zu fangen und dann zu...
Auch Erik fragte, warum die Schmetterlinge hier wie in Gefangenschaft lebten. Alicia schaute zu René und, als hatte er Eriks Gedanken gehört, antwortete René mit einem Begriff, der Erik seltsam bekannt vorkam. »Les ombres de queue sans rêve«, »die Schatten der Traumlosen«, wiederholte Erik und fasste Mut, zu fragen, »und vor denen schützt ihr die Schmetterlinge? Wer sind die?«
»Wenn sie das tun, wie sie genannt werden, na dann gute Nacht.« »Apropos Nacht, meine Augen gewöhnen sich langsam an die Dunkelheit und ich kann Alicia und René jetzt besser sehen. Doch anders als eben gerade, bevor wir die Schmetterlingslaube betreten haben, tragen beide jetzt lange Mäntel und einen großen Hut. Größer als die der Ältesten im Dorf. Aber ich hab so einen Hut schon mal gesehen. Bei Paul.
Nun ja,
Die Hüte und Umhänge von René und Alicia, die Schmetterlinge und das schimmernde Restlicht, welches die Laube größer erscheinen ließ, hatten auch Erik abgelenkt. Seine Frage nach Kire, Zacharia und ihrer Schwester Marina schwebte aber noch im Raum. Die Annahme, Alicia wollte der Frage ausweichen, entpuppte sich als falsch. Und sie antwortete schließlich, »Ich weiß nicht genau, was mit Marina und Zack passiert ist. Der Blick in die Vergangenheit zeigt immer nur eine ganz persönliche Ansicht. Und daraus wird dann eine ganz persönliche Erzählung«, wie es ein großer Meistererzähler erklärt. Alicia zögerte, René und Erik schwiegen und die Schmetterlinge leuchteten nun stärker. Alicia schaute auf René. Dieser nickte und sie begann zu erzählen. »Gut, ich vertraue dir. Zack und Marina sind verschwunden.« »Wie verschwunden?« rief Erik und vermied, von Marinas Verschwinden im Heim zu sprechen. Marina kam im Herbst 1944 nicht in Danzig an. Und von Zacharia habe ich seit seiner Flucht aus den Pomerellen nichts mehr gehört. Glaub mir, ich suche mit allen Mitteln nach ihnen. Erik wurde ungeduldig. Du hast gesagt, dass wir sie hier treffen werden. Schau dich nur um. Du erkennst sie an den unterschiedlichen Farben der Schmetterlinge. Und natürlich haben ihre Erinnerungen auch diese Farbe. Marinas Schmetterlinge sind weiß und Zacharias sind rot. Dann haben wir noch die gestreiften von René, die grünen von mir, die regenbogenfarbenen von Kire.
Ach, das ist alles zu viel für mich. Alicia zeigt auf einen von Kires Schmetterlingen in den ausgeprägten Farben des Regenbogens.
Dein Urgroßvater Hauke hat einmal zu Kire gesagt, geht etwas verloren, was man gewohnt ist zu sehen, sieht man es erst wirklich.
Und was hat das mit Schmetterlingen zu tun?
Weg einen von ihnen, rief Alicia. Doch Erik hatte schon vor dem Wort allein große Angst.
Gut, dann stupse ich ihn ganz sanft an. Rührt sich nicht. War klar, oder? Doch, wartet. Jetzt. Er breitet seine Flügel aus. Einmal und zweimal und dann immer schneller. Unzählbar. Und jetzt sehe ich Bilder. Wie im Traum. Nein, besser. Wie im Kino. Ist das Kire? Ich höre nichts. Kannst du mir erzählen, was ich sehe, Piotr? Ist das ein Baumhaus da? Und ist das dort Marina?
Dafür bin ich hier, zum Erzählen. Trotz seines Alters von 13 und einer ungewöhnlich tiefen Stimmlage war Kire wesentlich kleiner als seine Zwillingsschwester Marina. Kleinwüchsig, munkelten die Schatten im Dorf. Als ewig jung wie seine Großmutter Alicia bezeichnete ihn Mutter Erika.
Aha, jetzt wird's spannend.
Erika hatte Kire zu einem zähen Jungchen erzogen, wie Alicia ihn nannte. So war für den mutigen Kire und sein Gefolge kein Baum zu hoch und kein Teich zu kalt. Er gab ihnen Mut und Sicherheit, denn Kire legte sich für die Kleinen und Wehrlosen auch gern mal mit den Älteren an. Zur Unterstützung hatte er ja den dreibeinigen Hund seiner Großeltern, Laika, der auf böse Gedanken reagierte und dann nur mit einem von Kire gesungenen Lied zu besänftigen war. Und er hatte seinen großen Bruder, der den Kindern genauso unheimlich war. Sie sahen Bruder Zack stets allein zum geheimnisvollen Weißhaarigen in die Post gehen. »Zauberreime ausprobieren«, rief er ihnen dann immer zu. Das fanden die Kleinen mächtig mutig. Aber wenn der Weißhaarige im Vorgarten saß, um etwas zu erzählen, sah man Zack nie im Publikum. Kire und seine Schwester Marina durften nicht zum fremden Erzähler, in den sich Zack verwandelte. Marina übernahm in seiner Abwesenheit die Arbeit auf dem Feld. Und ein Feld zu bestellen, hatte damals viel mit körperlicher Arbeit zu tun. Ziegenhüten eher weniger. Das war die Aufgabe für den zierlichen Kire und seiner Hündin Laika, was eher anstrengend für die Ziegen war, weil er den Ziegen Geschichten erzählte, über die sie eigentlich lachen sollten, unter der Androhung, eine weitere Geschichte zu hören, falls sie dies nicht taten.
»Ich sehe jetzt eine Skizze vom Ziegenstall in Kires Skizzenbuch? Ja, ja, es ist Kires Skizzenbuch.«
Wenn die Ziegen dann müde umfielen vor Lachen, zogen sich Kire und Laika in einen Baumstamm zurück, den er zu ihrem Haus gemacht hatte. Kire las dort aus seinem Lieblingsbuch vor, Peter Pan. Außer für Laika und Kire war das aufmerksame Baumpublikum unsichtbar. Es bestand aus Ameisen, Käfern, Baumpilzen und all dem, was hören konnte. Kire schmückte das Gelesene für sie mit Drachen, Einhörnern und Flügelwesen, Geschöpfe aus dem Wolkentheater, wie seine Großmutter es genannt hatte, Wolken, die sich zu fantastischen Gestalten formten. Kire war im wahrsten Sinne des Wortes ein Naturtalent und besaß besondere Fähigkeiten, genauso wie sein Bruder und seine Schwester, von Großmutter Alicia geerbt und gelernt, wie das Kochen von Heilsuppen oder das Zauberreimen. Der herzensoffene Kire erzählte dies oft seinem Naturpublikum, in dem sich auch so mancher Schmetterling befand.
»Was ist passiert? Die Bilder sind weg, aber der Schmetterling, er macht einen Rundflug und landet auf meiner Hand.«
»Du darfst ihn nicht berühren. Seine Flügel sind sehr empfindlich.«
»Ich bringe ihn zu seinem Platz auf dem Balken, wo er vorher saß. Langsam krabbelt er zur Schlafstelle. Der Schmetterling schlägt noch einmal, zweimal mit den Flügeln, als würde er gähnen. Klappt sie jetzt zusammen und verharrt. Ich bin aber doch beruhigt, dass er wohlbehalten auf seinem Schlafplatz gelandet ist. Es ist mucksmäuschenstill in der Laube. Erik betrachtet René und Alicia, die ihn ihrerseits anschauen, als erwarten sie etwas von ihm. Alicia weckt einen von den roten Schmetterlingen, der nun durch die Laube fliegt und mir erneut Bilder im Kopf macht. Ich sehe das Posthaus. Kannst du mir zu den Bildern etwas erzählen, Piotr?
Vor dem Posthaus stand ein Fahnenmast mit zwei Flaggen. Die eine, auf der das Posthorn abgebildet war, wehte in jedem Wind. Bei Ostwind aber entwickelte sich im wahrsten Sinne des Wortes eine darüber hängende Flagge, und auf ihr war ein Einhornkopf zu erkennen. Dieser hatte etwas von einem Pferd mit Horn und ein wenig von einem Drachen. Und so, wie nur wenige das Pferd im Vorgarten sehen konnten, so blieb auch die Einhornflagge für die meisten Bewohner unsichtbar. Nicht aber für die Zuhörer.
Das sind doch ganz bestimmt die Erinnerungen an Zack, oder?
So ist das.
Mensch, Paul, kannst du auch sehen, was ich sehe?
Dein Auge ist auch mein Auge.
Der Schmetterling fliegt zurück und wird von einem der Regenbogenfarbenen abgelöst. Aber dieser ist etwas blasser als Kires Schmetterling von vorhin. Ich sehe zwei Mädchen und Kires dreibeinigen Hund. Laika, stimmt's?
In Kires Schmetterlingsbande waren zwei Freundinnen, die für Kire durchs Feuer gegangen wären und auch noch gehen sollten. Die kurzhaarige, hosentragende Elsbeth, genannt Else, und die blonde, langhaarige Oda in einem regenbogenbunten Sommerkleid. Als Kire wieder einmal mit Hündin Laika zu seinem Baumhaus unterwegs war, lief Laika tief in den Wald hinein, weil sie etwas gewittert hatte, das dort nicht hingehörte. Else und Oda waren zum selben Zeitpunkt ganz in der Nähe Pilze pflücken. Alphons saß wie so oft mit seinem Jagdgewehr auf dem Hochsitz im Wald, um Ausschau nach allem zu halten und weil er eben auch gern oben in den Bäumen saß. Alphons beobachtete das rege Treiben von Mädchen und Hund unten im Wald. Dies lenkt ihn aber so ab, dass er übersah, was oder wer hinter dem Hochsitz im Unterholz knackte. Plötzlich rief jemand den Kindern zu: »Was macht ihr da?« Alphons dachte zuerst an Wilderer. Selbige trieben schon seit einiger Zeit ihr Unwesen in unseren Wäldern. Fleisch war knapp und ein kostbares Gut auf dem Schwarzmarkt. Und Wilderer waren gefährlich. Alphons wollte Else und Oda warnen und rief von oben: »Na, Mädels, habt ihr schöne Pilze gefunden? Ich bin's, Alphons. Wartet, ich komme mal zu euch. Gucken, ob giftige dabei sind.« Alphons stieg vom Hochsitz hinunter und schaute sich dabei um. Kurzzeitig begann Laika zu bellen. Else und Oda rannten ihr hinterher. Kire folgte den Dreien, so leise es ging, und hörte plötzlich, wie ein schweres Gewehr geladen wurde. Er hielt inne. Vor ihm lag eine Lichtung mit erschreckendem Szenario. Laika stellte einen uniformierten Soldaten, der es offensichtlich auf Tiere und Menschen abgesehen hatte, da selbiger auf die Hündin zielte und damit auch auf Else und Oda. Denn die beiden versuchten, Laika mit Betteln und Bitten zurückzurufen. »Laika, bitte komm doch zu uns, ist ja gut, sei eine brave Hündin. Kommst du jetzt hierher?« Alphons hob sein Gewehr und rief: »Kollege, die Hündin ist harmlos. Nur ein bisschen laut, weil sie halb taub ist. Sie ist ein altgedienter Posthund im Reichsdienst. Da werden sie doch nicht eine verdiente Kameradin erschießen, guter Mann.« Während Alphons ihn weiter mit meinem Gerede ablenkte, schlichen sich Else und Oda näher an Laika heran. Aber der Uniformierte ließ noch nicht ab und befahl stattdessen: »Zurück, damit ich euch nicht treffe, wenn ich diesen bissigen Köter abknalle. Das gibt einen leckeren Sonntagsbraten.« Im selben Moment lief Oda zwischen Laika und dem Gewehrlauf und rief: »Else, das Gewehr!« Es ging alles blitzschnell. Ich weiß nicht, ob der Soldat abgedrückt hätte, aber das, was Kires Freundinnen somit taten, war mutig und lebensmüde zugleich. Else lief von der anderen Seite an den Uniformierten heran und schimpfte: »Du bist ein Wilderer! Da ist es egal, ob du ein Soldat bist und für wen du kämpfst. Du bist böse!« Else riss das Gewehr des Verdutzten nach oben und dieser zog aus Reflex den Abzug. Ein Schuss krachte und scheuchte einen Schwarm Amseln aus den Baumkronen. Danach wurde es plötzlich ganz still. Auch Laika hatte das Bellen gestoppt. Oda hatte ihr Pilzkörbchen fallen gelassen und schluchzte: »Meine schönen Pilze!« Alphons kniete sich zu ihr, sammelte die Pilze wieder ins Körbchen und versuchte, sie zu beruhigen. »Alles gut, Mädels. Nichts passiert. Ich sag auch nichts im Dorf.« Laika begann wieder zu bellen, und Else beschimpfte den Uniformierten, der erneut sein Gewehr auf den Hund richtete. »Du bist böse, wenn du auf jemanden schießt, der dir nichts getan hat. Laika tut keinem was.« Im selben Moment kam Kira aus dem Dickicht und schimpfte mit hörbarem Selbstvertrauen: »Großmutter Alicia wird dich in einen Wurm verzaubern und dem Raben zum Fraß vorwerfen.« Der Uniformierte hielt inne. Das verblüffte sogar Kire, und er ergänzte etwas ruhiger, als hätte er den letzten Satz noch nicht beendet gehabt: »Wenn du meiner Hündin was tust.« Kire pfiff danach Laika zu sich. Als habe sein Pfiff einen Waldwind ausgelöst, wirbelte Laub wie in einem kleinen Tornado vom Boden um Kire herum. Da alle auf die Hündin schauten, sahen sie die Windhose nicht und auch nicht, wie der Uniformierte im Dickicht verschwand. Bis auf Alphonse, der sein Gewehr herunternahm und dem Uniformierten hinterhernickte. Kire empfing freudig seine Hündin und bedankte sich bei seinen Gefolgsfreundinnen und versprach ihnen eine sofortige Erzählung im Baumhaus. Alphonse lud er nicht ein. So ganz traute er einem Jäger dann doch nicht.
»Ich frage mich, warum der Uniformierte verschwand?«
Der Schmetterling flog zurück an seinen Platz und hinterließ auch bei Erik noch mehr Fragen.
»Na, wenn wir jetzt wieder in der Schmetterlingshütte sind, haben ja vielleicht die Schmetterlinge von den anderen beiden ein paar Antworten für uns.«
Alicia schaute zu René. Dieser ging inzwischen vorsichtig zu seinen gestreiften Schmetterlingen hinüber, die gleich neben denen von Kire saßen.
»Sag ich doch. Aber hast du das jetzt zu mir gesagt, Piotr, oder war das René, der...«
»Oft geschieht etwas wieder und wieder, nur etwas anders. Verstehst du?« Alicia nickte. Erik antwortete wütend. »Ja, nicht wahr, René?« René hatte gerade seine Schmetterlinge erreicht. »Nous devons être plus direct. Direkter sein.« Während er das sagte, glitt Renés Hand über seine Schmetterlinge und der Luftzug erweckte gleich drei von ihnen. Sie flogen vor Eriks Augen in eine dunkle Ecke der Laube und weckten eine kleine Sammlung von Erinnerungen.
»Es erscheint eine Zeichnung in meinem Kopf, die ich bisher nur flüchtig in Kires Skizzenbuch gesehen habe, und sie weckt in mir Gefühle an Sommerferien.«
Es waren Kires 10. Sommerferien, da er ein Jahr früher eingeschult worden war, denn er war ein kluges Kind. Obwohl er ja selten etwas zu Menschen sagte, was neben seiner geringen Größe für Kopfschütteln bei Schülern und Lehrern sorgte. Nach der Ernte sollte er sogar aufs Gymnasium in die Stadt. So wollte es Mutter Erika, nicht Vater Franz, der Kire später lieber in seine geheimnisvolle Schmiedewerkstatt eingeweiht hätte. Dort fertigte Kires Vater schon im Sommer große und kleine Piratenschiffe und anderes Holzspielzeug für Weihnachten und Nikolaus an. Er war noch nicht in die Armee eingezogen worden, weil er, wie auch unser Gastwirt Karol, verwundet worden war und dadurch stark humpelte. Kire sagte zum Ende der letzten Ferien zu seinem großen Freund René, der einige Jahre älter war als er, »Diese Sommerferien sind ein bisschen wie das Leben. Zuerst scheinen sie unendlich und dann gibt es doch ein Ende und man weiß nicht, was einen danach erwartet.« »Meistererzählerhaft«, kommentierte René. Kurz vor der Ernte spürte Kire eine unheimliche Stimmung im Dorf. Auch das Mitsommerfest war nicht so fröhlich wie sonst. Zu viele wurden schmerzlich vermisst, nicht nur im Chor, der schon lange nicht mehr zu Festen sang. Und als die Sonne in den Kinderherzen begann, langsam zu erlöschen, klopfte es in einer viel zu kalten, trüben Sommernacht bedrohlich laut an Kires Tür. Das Klopfen schallte zum Posthaus und der Wind trug es den Waldweg hinunter ins Dorf. Die Klopfenden wollten es so. Es waren graue Sucher in schwarzen Uniformen. Großmutter Alicia nannte sie so, um ihrem eigentlichen Namen die Macht der Schatten zu nehmen. Zack versteckte sich im Posthaus, damit sie ihn nicht in die Armee mitnahmen. Aber die Sucher waren nicht gekommen, um Zack zu holen oder einen Partisanen zu schnappen. Nein, Schatten aus dem Dorf hatten über das Land verbreitet, dass Kires Großmutter Alicia aus Bessarabien stammte, anders als die anderen war und eine verhexte Zauberscheibe in ihrem Besitz hatte. Das erzeugte Munkeleien, sie könne hexen. Dass Alicia eine Hexe war, glaubte im Dorf nicht wirklich jemand. Aber solche Gerüchte reichten, um in einem sogenannten Endlager zu landen, wie ihr Sohn Franz, der Schmied, immer zu sagen pflegte. Lager, in dem die Welt zu Ende ist. Auch René folgte dem Klopfen, ging hinüber zu Alicias Haus und schaute durchs Stubenfenster.
»Ich kann auch durch das Fenster sehen. Die Schwarzuniformierten machen mir richtig Angst. Ich muss die Augen schließen. Reflex. Ich fühle, woher sie kommt. Es ist Kires Angst. Ich weiß es. Ich weiß nur nicht, warum ich das weiß.
Kire hatte sich im Stubenschrank versteckt. Er tat dies mit seiner großen Schwester häufig, aber nie aus Angst. Bis zu diesem Tag. Die zwei Schwarzuniformierten verheimlichten ihre Absicht nicht. Ja, sie zeigten diese regelrecht mit ihren polierten Totenköpfen auf Uniform und Mütze. Gewollt ein angstbringendes Symbol. Totenköpfe störten Kira eigentlich nicht. Sie gehörten zu den Piratengeschichten, die er aus dem Lieblingsbuch seines Bruders kannte.
Doch nun hat er vor ihnen Angst. Gnast. Ich glaube, ich sehe jetzt mit seinen Augen durch den Türschlitz im Stubenschrank. Um Himmels Willen, einer der Uniformierten stellt sich vor den Schrank.
Er trug eine Tellermütze, wie Postbote Slowik. Nur dass an Sloviks Mütze ein Posthorn steckte und kein Totenkopf. Kire kannte diesen Mann. Es war jener, der Kires Hündin Laika im Wanderwald bedroht hatte.
Ich kann die Erzählung immer noch mit Kires Augen vom Schrank aus verfolgen. Der Uniformierte hat mir, Kire, den Blick wieder freigegeben und ich sehe nun neben Laika seine Großmutter Alicia im Schaukelstuhl sitzen. Statt die Uniformierten anzubellen, sitzt die Hündin ruhig neben ihr, während sie seelenruhig etwas trinkt.
Plockepott, Malzkaffee mit eingestippten alten Brötchen. Alicia stand auf und es schien so, als schaute der Schwarzuniformierte durch Alicia hindurch. Kire holte eine Spieluhr aus seiner Hosentasche.
Die Spieluhr? Eriks Spieluhr? Er wird doch nicht durch die Zeit reisen wollen? Ich ahne Schreckliches.
Kire betrachtete die Spieluhr und griff ganz langsam die Kurbel. Dann schaute er seine große Schwester an. Sie lächelte und nickte. Doch Kire konnte die Kurbel nicht drehen. Seine Finger waren plötzlich steif wie im tiefsten Winter.
Steif vor Gnast? Jetzt sage ich das auch schon.
Kire schaute wieder durch den Türschlitz und sah nichts. Beide Sucher standen vor dem Schrank und der mit der Tellerkappe fragte im Befehlston, »Was ist da drin?«
»Für die, die ihr sucht, sind sie ein bisschen zu klein, nicht wahr?« antwortete Alicia.
»Also, entweder sie können sie nicht hören, du weißt schon warum, Luke, oder sie sind gar nicht auf der Suche nach Alicia, sondern sie wollen die Sternenscheibe.«
»Es ging ihnen um beides, Alicia und die Scheibe. Es ist, als steht in der Stube die Zeit still. Ich höre etwas im Schrank, eine Stimme, aber keines der beiden Kinder traute sich, ein Wort zu sprechen. Sind das Kires Gedanken?«
Kire dachte, ein Dreh an der Kurbel kann Marina und mich verraten.
»Das ist also Kires Stimme. Klingt stark nach Erik. Ich habe langsam eine Ahnung, was ich gerade erlebe. Aber was passiert jetzt hier?« Die Sucher gehen vom Schrank weg und geben den Blick in die Stube frei. Alicia ist weg? Ich verliere Kires Blick. Wir sind wieder in dieser Schmetterlingslaube, dem Plumpsklohäuschen neben Alishas Haus.
Der regenbogenfarbene Schmetterling flatterte auf seinen Schlafplatz und Alicia kommentierte dies mit den Worten, das war der Moment, in dem Kire unter den Schatten zu leiden begann. Er traute meinen Worten nicht mehr, obwohl er mich in der Stube noch sehen konnte. Ich war ja längst geflohen und für ihn nur durch seine besondere Gabe sichtbar, in die Zwischenwelt zu schauen. Traust du mir denn jetzt wieder, Erik? Erik schwieg wie einst Kire, bis er nach einer gefühlten Ewigkeit mit trauriger Stimme fragte, »Ich war Kire, oder?«